Ich begrüße dich zu Peters Podcast, dem Podcast für Beziehungsentwicklung. Du willst eine glücklichere Beziehung, zum Beispiel mit deinem Partner, deiner Partnerin, oder du willst bei den Menschen in deiner Umgebung einfach besser ankommen? Dann bist du hier genau richtig. Du hörst meine 16. Episode. In der heutigen Episode möchte ich mich wieder einmal mit der Psychologin Esther Perel beschäftigen. Du kennst sie vielleicht schon aus einer meiner vorhergehenden Episoden. Und das Hauptthema dieser Episode heißt: Warum betrügen wir uns in einer Beziehung? Und dieses Thema liegt mir sehr am Herzen, weil man aus eigener Erfahrung gerade im Freundes-, Bekannten-, Verwandtenkreis doch mitbekommt, wie viele Beziehungen in die Brüche gehen, weil einer der beiden Partner den anderen betrogen hat. Und Esther Perel hat sich konkret mit dieser Frage beschäftigt: Warum tun wir unserem Partner, unserer Partnerin das an, selbst wenn wir glücklich sind? Doch fangen wir ganz langsam an. Was bedeutet denn eigentlich das Wort betrügen? Was bedeutet für dich betrügen? Wie definierst du dieses Wort? Wo fängt für dich betrügen an und wo hört es auf? Ist betrügen das Abschleppen eines anderen Menschen in der Disco? Ist betrügen eine Liebesromanze, ein bezahlter One-Night-Stand, ein Kuss, eine Chat-Nachricht? Du merkst schon, worauf ich hinaus will. Das Wort betrügen zu definieren ist wirklich schwierig. Und man nimmt an, dass Männer primär aus Langeweile im Bett oder im Alltag der Beziehung betrügen. Und genauso nimmt man an, dass Frauen nicht wie Männer betrügen, sondern dass Frauen mehr betrügen, wenn ihnen das Verlangen in einer Beziehung fehlt oder sie sich einsam fühlen und deshalb fremdgehen. Die wichtigste Frage, die sich dann aber stellt, ist: Naja, was ist denn nun mit der Beziehung? Ist die in jedem Fall zu Ende oder kann man die Beziehung noch retten? Und bevor ich da jetzt tiefer einsteige, möchte ich dir nochmal sagen, die Grundannahmen, die wir über Betrügen und Affären so im Kopf haben, sind meistens falsch, weil sie sich einfach gesellschaftlich so etabliert haben und weil wir oftmals gar nicht die wahren Gründe auf den ersten Blick ausmachen konnten. Esther Perel hat 10 Jahre lang Paare untersucht, die sich betrogen haben, und hat dabei ganz entscheidende Dinge herausgefunden. Und so ist eines ihrer wichtigsten Grundgesetze, dass das Betrügen des Partners das Grundübel in einer Beziehung Nummer 1 ist. Das Betrügen sorgt dafür, dass Glück und Identität in einer Beziehung komplett vernichtet werden kann. Doch damit man diesen ganzen Prozess überhaupt erstmal versteht, warum das Betrügen so eine tiefgreifende Wirkung auf die Beziehung haben kann, müssen wir zum Ursprung der Beziehung zurückgehen. Der Seitensprung selber ist so alt wie die Ehe selbst. Man kann im Prinzip sagen, in dem Moment, wo es zum ersten Mal die Ehe gab, gab es auch schon das Betrügen. Also sind sie wirklich im gleichen Moment entstanden. Und genauso alt ist auch das Tabu, also das Verbot, dass man nicht betrügen darf, was mit dieser ganzen Geschichte einhergeht. Und das Betrügen ist die einzige Sünde, die sogar in der Bibel zweimal erwähnt wird, nämlich einmal der Gedanke an diese Sünde und die Tat des Betrügens selber. In der Vergangenheit war es jetzt meistens so, dass die Seitensprünge des Mannes oft nur wenig Konsequenzen hatten. Ganz einfach gesagt, die Vormachtstellung des Mannes war einfach zu stark. Er war zu dominierend in der vergangenen Zeit, weil er einfach das Familienoberhaupt war, der Patriarch, und deswegen wurden die Seitensprünge, ja, die Frau hatte quasi gar keine Möglichkeit und gar keine Stellung, diesen Seitensprung so krass zu bestrafen wie andersrum. Dazu kamen dann noch irgendwelche biologischen Erklärungen, dass der Fortpflanzungstrieb des Mannes ja so stark sei und deswegen müsste man quasi dieses Verhalten irgendwie entschuldigen. Bei Frauen, hatte ich ja gerade schon gesagt, sah das ganz anders aus. Während die Männer oft mit ihren Taten prahlen konnten, gibt es sogar heute noch Länder, in denen Frauen dafür getötet werden, wenn sie ihren Ehemann betrügen. Zum Glück ist es aber in unserer westlichen Welt so, dass mittlerweile da Männer und Frauen total gleichberechtigt sind. Also die Frau kann genauso gut über den Mann klagen, wenn der Mann die Frau betrogen hat, und andersrum natürlich genauso. Aber in der heutigen Zeit kommt erschwerend dazu, dass eine Definition von Betrügen immer schwieriger wird, denn die digitale Welt hat noch viel mehr Möglichkeiten, unseren Partner irgendwie zu hintergehen. Ich sage da nur Stichworte wie Dating-Apps, Videochats und so weiter. Und falls du dich jetzt fragst, naja, gibt's denn da irgendwie Zahlen, kann man das irgendwie in Zahlen fassen, wer denn so wie oft betrügt, da muss ich dich leider enttäuschen. Das Einzige, was ich dir sagen kann, man geht von 25-75% der Menschen davon aus, dass die hinter dem Rücken des Partners irgendwas in irgendeiner Form, was wir gerade aufgezählt haben, in Anführungszeichen, ihren Partner betrügen. Da muss man aber wirklich sehr vorsichtig sein, gerade weil sich viele Zahlen da auch auf den amerikanischen Sektor beziehen. Aber ich denke mal, das ist ich würde mich da nicht festlegen wollen. In anderen Befragungen hat man dann herausgefunden, dass sogar 95% der Partner gesagt haben, dass es auf jeden Fall falsch ist, wenn der andere Partner die Affäre verleugnet und geheim hält. Doch in der Praxis ist genau das der Punkt, was der überwiegende Teil der Menschen macht, nämlich die Affäre geheim halten und selbst wenn die Affäre beendet ist oder aufgedeckt wurde, dann sogar am Ende diese noch leugnet. Und Esther Perel hat sich dann am Ende auf eine mögliche Definition festlegen wollen, was man sagen kann, was eine Affäre ausmacht. Und das sind drei wichtige Elemente. Das erste Element: Eine Affäre ist immer eine geheime Beziehung. Das zweite Element: Diese Beziehung hat immer einen gewissen Grad von emotionaler Verbindung. Also die beiden Personen, die Affäre führen, sind irgendwie emotional miteinander verbunden. Und der dritte Punkt natürlich, die sexuelle Anziehungskraft. Und genau diese Anziehungskraft sorgt dafür, dass schon ein Kuss mit dieser gedachten Person so viele Emotionen auslösen kann, wie beispielsweise stundenlanges Küssen mit unserem eigentlichen Partner. Die andere Person, also mit der man die Affäre eingeht, die ist da gar nicht so entscheidend für verantwortlich, sondern in erster Linie fängt unsere Fantasie an, darüber nachzudenken, wie es wäre, mit dieser oder jener Person eine Affäre einzugehen. Und genau darin liegt auch die große Bedrohlichkeit. Früher war die Ehe etwas Wirtschaftliches. Es ging primär um soziale Absicherung und den gesellschaftlichen Standard. Heute ist es zum Glück ein bisschen anders, nämlich wir heiraten heute primär aus reiner Liebe. Und das ist meiner Meinung nach auch vollkommen in Ordnung und ist auch gut so und soll auch auf jeden Fall so bleiben. Denn diese wirtschaftlichen Strukturen und die Stellung der Frau hat sich einfach massiv zum Positiven verändert. Und das genau, dieser Punkt, macht den Seitensprung heute zu einer vernichtenden Waffe. Denn wenn wir jetzt schon aus reiner Liebe heiraten und nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen heraus, dann kann eine Affäre genau diese Liebe für immer vernichten. Und dabei tut eine Affäre nicht nur einmal, sondern gleich dreimal weh. Und diese drei Arten, wie dir eine Affäre Schmerzen bereiten kann, will ich dir jetzt mal kurz erklären. Der erste Punkt ist, jeder Mensch von uns hat ja irgendwie so ein Ideal im Kopf, also das perfekte Bild einer Beziehung. Wir erwarten irgendwas und diese Erwartung soll am besten zu 100% von unserem Partner erfüllt werden. Also man ist der Auserwählte und geht jetzt eine Beziehung ein und der Partner ist jetzt dafür verantwortlich, alle Bedingungen, die man hat, zu erfüllen. Und ja, dann kommt auf einmal der Betrug und dieses Bild wird sofort zerstört. Und dann schließt sich auch gleich der zweite Schmerz an, nämlich die traumatisierenden Folgen, die so eine Affäre mit sich bringt. Das perfekte Bild ist auf einmal zerstört und die Person, die betrogen wurde, denkt sich, ja Moment mal, was ist denn gerade passiert? Ich dachte doch, ich kenne meinen Partner. Ich dachte doch immer, ich hatte mein Leben voll unter Kontrolle. Und diese Verletzung des Vertrauens, die hat einfach sehr, sehr weitreichende Folgen. Und dazu kommt, dass die moderne Welt dafür sorgt, dass man die Affären auch noch komplett rekonstruieren kann. Das heißt, oftmals sind Bilder und Textnachrichten in Masse vorhanden und dann fängt die Person an, das natürlich zu rekonstruieren, wie ist die Affäre abgelaufen, und dann kommt der Schmerz bei jedem einzelnen Bild, bei jeder einzelnen Nachricht, doppelt und dreifach zum Vorschein und wirkt noch viel, viel stärker nach. Und dann kommt jetzt noch ein Punkt, wo ich mir so denke, das müsste nicht sein. Heute ist es einfach so, dass eine Scheidung oder eine Trennung als normal angesehen wird. Das Bleiben aber ist irgendwie in Verruf geraten. Man hört selten, dass man dem guten Freund, der guten Freundin rät, naja, bleib doch bei deinem Partner, ihr schafft das schon, ihr steht das gemeinsam durch, sondern heute wird eher so gesagt, naja, dann ist es halt so, trennt euch doch einfach, du weißt doch, man findet überall neues Glück. Und diese Entwicklung finde ich ein bisschen kritisch und ich appelliere dafür, dass man nach einer Affäre nicht gleich das Handtuch wirft, sondern jetzt möchte ich dir einfach mal erklären, warum es Sinn machen würde, da weiterzuarbeiten und in der Beziehung zu bleiben. Zuerst einmal denken viele Menschen gar nicht darüber nach, ob und wie eine Beziehung weitergehen könnte. Aber wenn dieses Scheiden so einfach ist, dieses Trennen, warum gibt es dann überhaupt noch Betrügereien? Warum macht man dann noch so einen großen Hehl draus? Jeder denkt doch normalerweise über einen Fremdgeher, dass in der Beziehung irgendwas nicht in Ordnung sei. Naja, da lief sowieso schon einiges schief, das musste ja irgendwann passieren. Aber warum betrügen dann auch glückliche Menschen? Manchmal auch nach jahrzehntelanger glücklicher Ehe oder Beziehung. Und warum nehmen diese Menschen, die so viel von Monogamie und Ehe halten, die Gefahr in Kauf, auf einmal alles zu verlieren? Hintergrund ist ein Zwiespalt. Ein Zwiespalt zwischen den eigenen Werten und dem eigenen grundsätzlich entgegengerichteten Verhalten. Und obwohl die Werte so stark ausgeprägt sind bei vielen Menschen, übertreten doch einige, teilweise auch sehr viele Menschen diese Linie und dann können sie nicht mehr zurück. Dann haben sie diesen Schritt gewagt, dann sind sie in der Affäre und dann fragt man sich, warum? Warum habe ich das getan? Und der Hintergrund, was in unserem Kopf dabei passiert, der ist sehr interessant. Und der wird dir wahrscheinlich auch ein Licht aufgehen lassen. Natürlich ist eine Affäre immer Betrug. Aber auf der anderen Seite ist sie auch immer eine Form der Sehnsucht. Das bedeutet, dass man im Moment des Betruges Freiheit, Selbstständigkeit und eine Intensität erfährt. Das heißt, man kann innere Teile der eigenen Seele komplett neu entdecken oder wiederbeleben. Und dafür nimmt man sogar in Kauf, andere Dinge wie die Beziehung zu seinem Partner endgültig zu verlieren. Wenn du auf E-Books stehst, dann empfehle ich dir Skobe. Skobe ist die E-Book-Flatrate der Verlage mit einer Vielzahl von super guten Büchern. Derzeit kannst du Skobe als Neukunde 30 Tage kostenlos testen. Weitere Infos dazu findest du auf www.peterspodcast.com/Bücher und Bücher mit UE geschrieben. Und wenn dir das jetzt so ein bisschen abstrakt ist, dann versuche ich dir das mal anhand eines Beispieles zu verdeutlichen. Stell dir mal eine Frau vor, wir nennen sie jetzt einfach mal Maria, und Maria ist total glücklich und zufrieden mit ihrem Ehemann. Aber gleichzeitig ist sie die Frau, die immer aller Erwartungen erfüllt hat. Sie ist liebe Mutter, Ehefrau, Freundin und so weiter. Sie erfüllt einfach ihre Rollen total perfekt und immer korrekt. Sie hat also immer das getan, was andere von ihr erwartet haben. Und dann auf einmal verliebt sie sich in den reisenden Gärtner, der viele Tattoos hat und voller Tatendrang ist. Natürlich will Maria ihren Ehemann nicht verletzen. Und sie will sich auch erst recht nicht von ihm trennen. Aber sie trennt sich insgeheim. In dem Moment, wo sie ihren Ehemann mit diesem Gärtner betrügt, trennt sie sich von der Person in ihrem Innern, zu der sie selber im Laufe der Jahre geworden ist. Sie sucht also keinen anderen Partner, mit dem sie alt werden will, sondern sie sucht einfach ein anderes Selbstbild. Und oftmals sagen Leute, die betrogen haben, dass sie sich im Moment des Betruges unglaublich lebendig gefühlt haben. Dazu kommt, dass sehr viele Leute, die betrügen, auch irgendwie in ihrem Leben schon mal einen Verlust erlitten haben, zum Beispiel ein Freund oder ein Familienmitglied, was zuzeitig gestorben ist, und dann sind die Menschen oftmals an dem Punkt und sagen, war das jetzt wirklich alles? Geht mein Leben jetzt die nächsten 25 Jahre genauso weiter und sterbe ich dann auch einfach? Habe ich nicht irgendwas verpasst? Ist da nicht noch irgendwo mehr? Und genau diese Fragen treiben uns direkt in den Betrug. dieser Drang zum Überleben, zum Erleben ist so stark, dass er in unserem Kopf unsere Werte und Normen aushebeln kann und uns diese imaginäre Grenze einfach überschreiten lässt. Und aus diesem Grund ist nicht unbedingt der Geschlechtsverkehr der primäre Grund des Betruges, sondern die Aufmerksamkeit, das Gefühl, besonders zu sein, das Gefühl, wichtig zu sein. Und dazu kommt noch der Punkt, dass man die Affäre ja eigentlich nicht haben dürfte. Und dieses stille, verbotene Verlangen, dieses geheime, verborgene, düstere, das hält die Affäre lange Zeit aufrecht und macht sie so begehrenswert. Und auch wenn man es nicht gleich vermutet, aber das passiert sogar in offenen Beziehungen. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, aber in einer offenen Beziehung bin ich doch frei. Ja, du bist frei in einer offenen Beziehung. Aber die Macht des scheinbar immer noch so Verbotenen, einfach einen anderen Partner zu haben oder sich beim anderen Partner ausleben zu können, die ist so stark, dass sogar in offenen Beziehungen sehr oft betrogen wird. Mit dem Unterschied, dass man sich in dem Fall natürlich vor dem Partner, vor der Partnerin nicht rechtfertigen muss, weil man ja von vornherein vereinbart hat, in einer offenen Beziehung zu leben. Und Esther Perel rät ihren Patienten dazu, einfach mal mindestens ein Zehntel der Begeisterung und der Fantasie, die sie in eine Affäre stecken, einfach mal in die eigene Beziehung zu investieren, und dann würde es wahrscheinlich nie zu einer Affäre kommen und sie bräuchten erst recht keinen Paartherapeuten oder Coach. Fakt ist, dass manche Affären das Aus für eine Beziehung bedeuten können. Aber was wenige wissen, dass die meisten Paare nach einer Affäre zusammenbleiben. Und da war selbst ich überrascht. Ich war der Meinung, dass sich auch die meisten Paare nach einer Affäre trennen. Zumindest in Esther Perels Forschung, da kann ich nicht genau sagen, auf welchen Kontinenten, mit welchen Personengruppen sie das untersucht hat. Sie vertritt jedenfalls die Meinung, dass die meisten Paare nach einer Affäre zusammenbleiben, sei aber mal dahingestellt, ob es nun wirklich so ist oder nicht. Unterm Strich können wir aber festhalten, unabhängig von irgendwelchen Statistiken, dass manche Beziehungen bestehen bleiben, aber trotzdem nach der Affäre irgendwie vor sich hin vegetieren und irgendwann einfach die nächste Affäre vor der Tür steht. Und das Ziel nach einer Affäre sollte es immer sein, sofern man sich dafür entschieden hat, eine Beziehung festzuhalten, tiefgreifende Gespräche voller Ehrlichkeit und Offenheit zu erzeugen. Gerade in der Zeit nach der Affäre kommen in uns große Verlustängste nach oben und das Verlangen nach unserem Partner kann so wieder neu erweckt werden. Diese neue Art von Beziehung, die nach einer Affäre entstehen kann, die hat sehr viel Potenzial. Doch um dieses Potenzial ausschöpfen zu können, gibt es ein paar wichtige Punkte, die erfüllt werden müssen. Nämlich der erste wichtige Punkt. Die Person, die betrogen hat, muss sich unbedingt ihr eigenes Fehlverhalten eingestehen. Ohne das geht absolut nichts. Das ist wie vor dem Strafrichter, wenn du eine Straftat begangen hast. Dort will man sehen, hat derjenige ein Schuldbewusstsein für seine Tat und ist er in der Lage, das zu reflektieren und das einzusehen, was er gemacht hat. Und der betrogen hat, muss dann neben seinem Schuldbewusstsein auch immer sicherstellen, dass sein Verhalten nicht in Vergessenheit gerät. Und nur so kann der Betrogene wieder neues Vertrauen entwickeln. Denn wenn der Betrogene merkt, dass der andere seine Tat kleinredet oder verdrängen will, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und dass sich dann auch schnell eine neue Affäre anbahnen kann. Ist derjenige sich aber seiner Schuld voll bewusst und wird er dafür einstehen, dass seine Tat immer und immer wieder im Hinterkopf bleibt bei seinen Entscheidungen, dann habe ich sehr, sehr großes Potenzial für diese Beziehung. Derjenige, der betrogen wurde, der muss als allererstes seinen Selbstwert wiederfinden. Das bedeutet, versuche auf keinen Fall, die Affäre bis ins letzte Detail erforschen zu wollen, nur weil du gerade diesen Wissensdurst aus dieser Emotion heraus hast, sondern triff dich mit Freunden, geh Aktivitäten nach, die du liebst, lass dir Liebe schenken von deiner Familie, von deinen Freunden und sag dir immer und immer wieder, du bist etwas ganz Besonderes, auch wenn dein Partner dich betrogen hat. Aber fang bitte nicht an, ewig und 3 Tage alles versuchen aufzudecken, immer wieder nachzubohren und zu fragen und vielleicht Kontakt mit der Person selber noch aufzunehmen, mit der du betrogen wurdest, mach das bitte nicht, sondern versuche deinen Selbstwert wiederzufinden und wiederherzustellen. Wenn du mit deinem Partner dann ins Gespräch gehst, dann versuche nicht, ihm noch mehr Schuldgefühle einzuregen oder versuche ihn nicht gar zu beleidigen oder im Streit das Ganze eskalieren zu lassen, sondern viel wichtiger ist die Bedeutung und der innere Antrieb, warum überhaupt die Affäre entstanden ist. Das gilt es für euch beide herauszufinden, nämlich Fragen wie, was hast du gefühlt dabei? Konntest du dich dabei ausdrücken, entfalten? Was hast du denn genau erlebt? War es schwer für dich, dann wieder nach Hause zu kommen in der Affäre? Wie hast du dich gefühlt, wenn die Affäre manchmal zu scheitern drohte oder aufzufliegen drohte? Wie hast du dich denn in dieser Rolle dann gesehen in der Affäre? Und die wichtigste Grundregel ist, jedes Paar hat es selber in der Hand und kann selber entscheiden, was die Affäre langfristig mit der eigenen Beziehung macht. Statistiken nach haben wir heutzutage 2, 3, 4 Beziehungen in unserem Leben, längerfristige. Die Frage ist nur, haben wir die mit dem gleichen Partner oder immer mit anderen Partnern? Und das kannst du bzw. das könnt ihr in eurer Beziehung immer frei entscheiden. Das ist eure Entscheidung, am Ende sollt ihr glücklich werden und deswegen hat jedes Paar nun mal diese Entscheidungsfreiheit. Wichtig ist nur, dass es zwar keine einfachen Antworten in dieser Hinsicht gibt, aber es lohnt sich auf jeden Fall für die Beziehung zu kämpfen, weil so eine Affäre sehr viel auch zum Positiven verändern kann. Natürlich ist diese sexuelle Affäre nur eine Form des Betruges. Wir haben ja schon über viele andere Sachen gesprochen, dass man auch mit Desinteresse, mit Gewalt, mit Gleichgültigkeit, mit den neuen Medien seinen Partner irgendwie betrügen kann. Doch Esther Perel und ich sind uns da vollkommen einig. Wir würden nie einem Menschen zu einer Affäre raten, auch wenn man im Nachgang positive Folgen damit erreichen kann. Das ist genauso wie, dass wir niemanden raten würden, eine ernsthafte Krankheit wie Krebs zu bekommen, nur weil manche Menschen im Kampf gegen Krebs einen neuen Blickwinkel auf ihr Leben bekommen haben, der sehr positiv für sie war, der sie positiv verändert hat. Also versteh mich da bitte nicht falsch. Wenn eine Affäre vermieden werden kann, sollte man alles dafür tun, dass man es vermeidet, weil sie eben so eine vernichtende Wirkung auf die Beziehung haben kann. Wenn die Affäre aber schon passiert ist, dann hat man die Chance auf Entwicklung, wenn man das wirklich will. Und egal in welcher Position du dich gerade befindest, wenn du der Meinung bist, es wäre an der Zeit, neue Wege zu gehen und dich dabei aber unterstützen zu lassen, weil du dir unsicher bist, dass du falsche Entscheidungen triffst, dann scheue dich nicht davor, mit mir Kontakt aufzunehmen, denn dafür mache ich das alles hier. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode ein wenig erklären, warum Menschen betrügen, was die wahren Gründe für diesen Betrug sind, welche Formen es von Betrug gibt und welche Möglichkeiten man hat, nach einem Betrug die Beziehung zu retten. Es lohnt sich auf jeden Fall, dafür zu kämpfen. Doch viel wichtiger ist, dass du am besten noch heute mit deiner persönlichen Beziehungsentwicklung anfängst, dass du gar nicht erst an den Punkt kommst, dass du oder dein Partner überhaupt den Gedanken entwickeln, euch gegenseitig zu betrügen. Zu guter Letzt auch hier nochmal kurz mein Hinweis auf meine Social Media Kanäle. Da kannst du mir vor allem auf Instagram folgen, da bin ich sehr aktiv. Dort erhältst du auch die neuesten Informationen, was es alles so Neues gibt bei Peters Podcast. Alle Infos zu meinen Social-Media-Kanälen findest du auf www.peterspodcast.com. Ich würde mich natürlich auch sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Das hilft mir einfach dabei, noch bekannter zu werden, dass noch mehr Menschen in die Beziehungsentwicklung einsteigen. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg bei deiner persönlichen Beziehungsentwicklung. Alles Gute und bis zur nächsten Episode. Dein Coach Peter.